Wir von REMM möchten Sie natürlich nicht verschrecken, liebe Hörerinnen und Hörer. Doch wir müssen Ihnen die bittere Wahrheit mitteilen.
Radio, das sind nicht nur Sie, die Hörenden, sondern auch wir, die Produzentinnen.
Sie meinen vielleicht, dass es ausreichend ist, unsere Ergüsse dem Weltäther mitzuteilen?
Wir sagen nein.
Unsere Persönlichkeiten werden in dieser monatlichen Rubrik näher beleuchtet.
Diesmal
Irmgard Lumpini. An dir ist ja ein Maler verloren gegangen. Nun weiß wenigstens ich welch tiefsinnigen Betrachtung, die dich während des Unterrichts hingibt, wenn der Lehrer denkt, du folgst aufmerksam seinen Ausführungen, sagt Kolja. Was aber deine Vorliebe für die Schönheit der menschlichen Wesen betrifft, so lies mal bei Leo Tolstoi nach, was er über die Eigenarten des Lächelns geschrieben hat. Erst wohl dein Leib und Magen dich still. Du zitierst ihn bei jeder Gelegenheit und versuchst ihm auch äußerlich zu gleichen. Dabei weiß man manchmal nicht recht, ob du eigentlich wie Tolstoi oder wie Gorki in seinen Jugendjahren aussehen willst. Sofort tut es mir leid, was ich da gesagt habe. Manche Menschen sind sogar gegen Scherze empfindlich und Kolja gehörte auf alle Fälle zu ihnen. Er rupfte eine Pusteblume von der Wiese ab, damit ich seine Verlegenheit nicht bemerken soll, und sagte trotzig: Ich bin nun mal so, wie ich bin. Dichtung und Malerei sind meine Leidenschaft, und wenn manche das nicht verstehen können, so ist mir das ziemlich egal. Die Meinung der Schüler in der Klasse ist mir auch völlig gleichgültig. Ich unterdrückte ein Lächeln, denn das ist mir zu Genüge bekannt. Wie oft hat man in der Schule versucht, Kolja zur Teilnahme am Klassenleben zu bewegen, jedoch mit geringem Erfolg.
Wir sind inzwischen an einem Bach angelangt, lassen uns in das Gras nieder und schauen den dahinziehenden Lämmerwölkchen nach. Kolja kaut nachdenklich an einem Grashalm. Weißt du, Mariana, sagt er dann, ich habe schon oft gegrübelt, warum ich nicht so wie die anderen Jungen bin. Ich hatte es dann bestimmt viel leichter. Eigentlich bist du der erste Mensch, bei dem ich das Gefühl habe, dass er mich versteht. Er hält sein Gesicht abgewandt und ich kann seine Augen nicht sehen. Doch etwas im Ton seiner Stimme berührt mich tief. Ich muss ihm helfen, geht es mir durch den Sinn. Er braucht nicht zu wissen, dass ich mir auch oft so alleine vorkomme. Ich denke an die vielen traurigen Abende in fremden Hotelzimmern, wo mich das Gefühl der Einsamkeit und Verlassenheit schier überwältigte. Solche Abende gibt es auch heute noch, wenn auch viel seltener. Der einzige Mensch, der diese melancholischen Stimmungen immer versteht und mir hilft, sie zu überwinden, ist Papa. Doch jetzt ist er weit fort von hier. Du bist doch nicht allein, sagte ich tröstend. Verstehen denn deine Eltern und Geschwister dich nicht?
Du weißt ja, wie das ist, erwiderte Kolja. Mein Vater hat immer sehr schwer arbeiten müssen. Da war er abends viel zu müde, um sich noch um uns zu kümmern. Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Meine Mutter hat 9 Kinder aufgezogen, 6 davon sind in den ersten schweren Jahren nach der Revolution gestorben. Sie hat von morgens bis abends zu tun. Es blieb ihr keine Zeit übrig, um sich in das komplizierte Seelenleben ihres Pressling hineinzuversetzen. Er lächelte halb ironisch, halb wehmütig. Ich hatte eine Schwester, mit der verstand ich mich sehr gut. Sie ist aber mit 18 Jahren an der Tuberkulose gestorben. Sie zeichnete genauso gern wie ich. »Zeigst du mir einmal, was du gemalt hast?«, fragte ich, um Kolja von seinen traurigen Gedanken abzulenken. »Ich habe schon lange keinen Pinsel mehr in die Hand genommen.« Ich spürte, dass ich an einen wunden Punkt gerührt habe und versuchte, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben. »Ich interessiere mich vor allem für Bücher. Ich habe so eine Art literarisches Tagebuch angelegt, da schreibe ich Verse und Prosa hinein, das, was mir am besten gefällt.« »Auch eigene Dichtung?«, fragte Kolja scherzhaft. »Damit ist es aus bei mir. Ich habe vor Jahren mal ein Gedicht geschrieben, so über Mondschein oder was ähnliches. Papa fand es nett, aber er sagte, man soll sich in so schweren Zeiten keine lyrischen Ergüssen hingeben. Ich habe versucht, ihm zuliebe ein politisches Gedicht zu verfassen, aber es hörte sich einfach fürchterlich an. Seitdem lasse ich das Schreiben ganz.«
Kolja hat sich ruckartig im Grase hochgerichtet. »Siehst du, gerade darunter leide ich auch so. Ich male in jeder freien Minute, doch immer wieder bekomme ich zu hören. Wieso zeichnest du keine Arbeiter oder unsere führenden Menschen? Was ist das schon für ein Komsomolze, der nur Wolken, Vögel, Bäume und Flüsse malt? Keine Mitschüler machen sich deswegen über mich lustig. Aber ich kann nicht anders, verstehst du? Ich meine es genauso ehrlich wie die anderen, aber ich hasse diese Plakatmalerei.« Er lässt sich wieder ins Gras zurückfallen. In diesem Augenblick wird mir klar, warum er in der Schule ein so seltsames Wesen an den Tag legt und immer Schwierigkeiten macht. Er fühlt sich unverstanden und daher mit Trotz gegen seine Umgebung erfüllt. »Ich glaube nicht, dass du den richtigen Weg gefunden hast, um gegen solche Meinungen zu protestieren«, sage ich, »wenn du einfach aufhörst zu malen, den Faulkopf, Memes und die Autorität der Lehrer nicht anerkennst. So kommst du außerdem noch in die Gefahr, dass man dich nicht ernst nimmt und dich sogar mit diesem trotteligen, verschlafenen Vanya, mit dem du zusammensitzt, in einen Topf wirft.« Kolja ist rot geworden. Er zerreibt einen Grashalm zwischen den Fingern und sagt zunächst gar nichts. Wie könnte ich ihm nur helfen, aus dieser für ihn selbst sehr unglücklichen Lage herauszukommen, denke ich und fühle, wie ich ihn immer lieber gewinne. Er ist gescheit und das Lernen fällt ihm kinderleicht. Oft haben wir uns gewundert, was für treffende Bemerkungen er manchmal während des Unterrichts einwarf, um gleich wieder mit der gleichen Gleichgültigkeitsmiene seine Kitzeleien fortzusetzen. So aber wird die Mauer, die ihn von den anderen Menschen trennt, immer höher und dicker und er wird noch einsamer werden. Marianne Lange-Weinert, Mädchenjahre.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, ses secrets, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors?